Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert Sommerfest zum Einzug in den ZF-Campus. Dr. Martin R. Herbers, Baukasten, Abreißen, Aufbauen, Dekorieren, Home Improvement und Makeover-Shows im deutschen Fernsehen vom 12. September 2015.
Und zwar möchte ich mit Ihnen über Home Improvement und Makeover-Shows im deutschen Fernsehen sprechen. Fernsehprogramme des Reality-TV, die sich mit allen Aspekten des Bauens, des Umbauens, des Abreißens, des Ausmistens, des Aufbauens etc. auseinandersetzen. Sie haben sowas garantiert schon mal gesehen. Natürlich haben Sie alle mal versehentlich auf RTL 2 geschaltet und wenn Sie dann dort hängen geblieben sind, dann haben Sie vielleicht solche Sendungen hier gesehen, die im frühen Abendprogramm laufen, die aber auch im Hauptprogramm laufen. Wir haben hier ganz in der Mitte die Bauretter, das ist ein Team von Experten, die losgehen, um Bauruinen zu retten. Da kann man anrufen, wenn man Wasser im Keller hat oder Wasser durch die Decke kommen lässt oder sowas. Da kommen die beiden vorbei und machen das wieder gerade. Dann gibt es aber auch Leute, die sich mit einem ganz speziellen Aspekt, über den wir heute reden möchten, beschäftigen, nämlich dem Ausmisten und dem Abreißen und dem Neubauen. Da gibt es hier einmal da oben den Trödeltrupp, über den wir heute noch ein bisschen reden werden. Das sind drei professionelle Flohmarktbeschicker, die in zugestellte Wohnungen hineingehen, die leer machen und dann wieder den neuen Wohnraum nutzen und eben dann auch ins ganz Extreme gehen, hier das Messi-Team, wo so ein bisschen psychologische Beratung auch noch mit dabei ist, wo man in auch hier zugemüllte Wohnungen reingeht, die aber nicht verkauft, die Inhalte, die da drin stehen, wie im Trödeltrupp, sondern eben hier eher einen psychopathologischen Prozess wieder gerade rückt, indem man hier erstmal ausmüllt und den Leuten einen Start in ein neues Leben, wie es ja heißt, schaffen kann. Ich möchte mit Ihnen heute also so ein bisschen über Reality-TV reden, erstmal auf einer ganz etwas größeren Ebene, werde darüber reden, warum überhaupt diese Bausendungen so attraktiv sind gegenwärtig im deutschen Fernsehen, vor allen Dingen, wo das herkommt, und werde dann mal so ein bisschen neben diesen Makeover-Shows, also Shows, die sich mit diesem Umbauen vor allen Dingen von Häusern und Wohnraum beschäftigen, werde dann noch mal so ein bisschen darauf eingehen, auf die sogenannten Hoarding-Shows. Das sind also die Shows, wo es halt darum geht, Hoarder, also Leute, die besonders viele Dinge ansammeln, wieder ins Leben zurückzuführen, mit denen mal so, darüber mal so ein bisschen zu reden und hier auch zu schauen, wie sich das eben halt vor der kommunikationswissenschaftlichen Analyse widerspiegelt. Das heißt, wir haben ein bisschen was vor. Einmal wie gesagt Reality-TV und dann diese beiden besonderen Shows. Die Frage ist also, wie kommt das Ganze? Wie kommt eigentlich dieser Erfolg von Reality-TV, wie kommt dieser Erfolg dieser Sendung? Betrachtet man das deutsche Fernsehprogramm in seiner Struktur, dann zeigt sich spätestens mit der Durchsetzung des privatwirtschaftlich organisierten Rundfunks in den 1990er Jahren so ein paar Phänomene des Wandels. Über alle Sender hinweg ist deutlich eine Zunahme von Unterhaltungsangeboten zu verzeichnen. Diese Entwicklung findet ihre Ausprägung sowohl im Bereich der fiktionalen Unterhaltung, also bei Serien und Reihen, aber auch im Bereich der non-fiktionalen Unterhaltung, etwa im Bereich der sogenannten Samstagabendshows, der Quizshows oder den Spielshows. Gleichzeitig gibt es aber auch eine Veränderung klassischer informatorisch oder journalistischer Angebote. Diese Magazine, Dokumentationen oder Nachrichtenangebote werden entweder aus dem Programm genommen oder auf unattraktive Sendeplätze verschoben, um vor allem Unterhaltungsangeboten, die ja zunehmen, zumindest quantitativ, Platz zu machen. Allerdings gibt es auch einen dritten Strang der Entwicklung, der die vergangenen Evolutionen, nenne ich sie mal, aufgreift. So beschreibt Udo Michael Krüger in seinen Programmstrukturanalysen eine deutliche Zunahme an Fernsehprogrammen auf allen Sendern, die sowohl informieren als auch unterhalten. Diese hybriden Angebote werden gemeinhin als Reality-TV bezeichnet. Diese Angebote, die sich dann etwa Doku-Reihe oder Doku-Soap oder Scripted Reality oder Factual Drama nennen, lösen dann diese klassischen Programmgrenzen auf, indem sie die informatorische Faktenvermittlung mit den Darstellungsmitteln vor allem von fiktionalen Unterhaltungssendungen vermengen und dadurch neue Inhalte schaffen. Diese augenscheinliche Dominanz der faktischen Unterhaltung, vor allem im Nachmittags- und Abendprogramm der Privatsender, ist dabei nicht willkürlich, sondern eine strukturelle Reaktion auf Veränderungen auf der Zuschauerebene, auf der Ebene von Gesellschaft und Politik, aber auch auf wirtschaftlicher Ebene. Auf gesellschaftlich-politischer Ebene spüren wir hier die Nachwirkungen des von Jürgen Habermas beschriebenen Strukturwandels der Öffentlichkeit, der den Erfolg von Reality-TV in der Gegenwart erklären kann. Eine der Grundfragen von Jürgen Habermas ist es, wie eine normativ gute Gesellschaft entwickelt werden kann, in der zentrale Fragen des Zusammenlebens nicht durch Prozesse der Macht und der Gewalt gelöst werden. Die Antwort von Jürgen Habermas sieht die Antwort in den Prozessen öffentlicher, vernünftiger und konsensorientierter Kommunikation, in der die Themen von allgemeinem Belang diskutiert werden. Damit durch öffentliche Kommunikation eine gute gesellschaftliche Ordnung auf Basis des Konsenses ihrer Mitglieder erfolgen kann, bedarf es zum einen der freiwilligen Teilnahme der Bürger, zum anderen aber auch dem Willen der Teilnehmer, die Dinge von allgemeinem Belang frei von privaten Interessen zu verhandeln. Dies geschieht dabei in Gesprächen, Versammlungen oder eben massenmedial vermittelt. In seiner kulturhistorischen Betrachtung der Genese und gegenwärtigen Entwicklung der Öffentlichkeit stellt Habermas allerdings fest, dass ein Idealzustand noch nicht erreicht ist. Er attestiert einen sozialen Strukturwandel des Bürgertums, welches sich gegenwärtig kaum an der gemeinsamen Verhandlung von Dingen des allgemeinen Belangs beteiligt, sondern eher private Interessen verfolgt. Das Publikum segmentiert sich daher in Interessensgruppen, die eher untereinander und unter sich bleiben und sich über ihre eigenen Interessen austauschen, als an der öffentlichen Diskussion teilzunehmen. Dies kann auf medialer Ebene den Wandel der journalistisch-informatorischen Angebote erklären, welche sich eher an ein Segment politisch informierter Bürger richtet, als gesellschaftlich übergreifend zu wirken. Hieraus entsteht, so Habermas, eine fragmentierte Öffentlichkeit, die wenig integrativ ist, sodass die Verhandlungen über die Res Publica auf gesamtgesellschaftlicher Ebene in Gefahr sind. Auf politischer, aber auch auf medienökonomischer Ebene ergibt sich ein Funktionswandel der Öffentlichkeit. Wenn sich das als Bürgertum gedachte Publikum in Segmente aufteilt, muss sich von Seiten der Medienanbieter die Frage gestellt werden, ob es sich ökonomisch lohnt, etwa ein Fernsehprogramm zu produzieren, das sich an alle Bürger richtet. Hier greift die medienökonomische Grundlogik. Medienanbieter und somit auch Fernsehsender verfolgen neben den von Habermas eingeforderten publizistischen Zielen der Aufklärung auch ökonomische Ziele. Durch den sozialen Strukturwandel und den so entstehenden Publikumssegmenten ergibt sich also die medienökonomische Folge, nur das zu produzieren, was sich auch absetzen lässt. Hier greift ein weiterer Faktor der Medienökonomie, nämlich die doppelte Marktausrichtung von Medienanbietern. Diese agieren auf zwei Märkten. Zum einen schaffen sie ein Angebot, welches die Nachfrage von Publika nach Information und Unterhaltung befriedigt. Zum anderen schaffen sie aber auch Fernsehsendungen, die für die werbetreibende Wirtschaft attraktiv sind. Die produzierten Sendungen werden also als Werbefläche verkauft, beziehungsweise müssen erst als Werbefläche attraktiv gemacht werden, was eine entsprechende inhaltliche Ausrichtung nach sich zieht. Die Angebote des Reality-TV entstehen dabei aus den hier beschriebenen Prozessen. Sie richten sich an ein eng geschnittenes Segment aus Zuschauern bzw. Werbekunden, was den kommerziellen Erfolg sichert. Zum anderen ist ihre Produktion planbar und günstig durchführbar, was die Produktionskosten langfristig senkt. Dies führt zu einer Entscheidung der Sender für das ökonomische Ziel, das auf dieser Basis leicht verfolgt werden kann und erreicht werden kann. Dies hat für Habermas die Folge, dass öffentliche Kommunikation zu einer Kommunikation wird, die eher privatwirtschaftlichen Interessen folgt und so eine vernünftige Diskussion über Dinge von allgemeinem Belang kaum noch zulässt. Diese Entwicklung muss nicht zwangsläufig im Sinne eines kulturellen Verfalls gesehen werden, wie Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung vortragen. Neben aller Fokussierung auf ökonomische Ziele muss das publizistische Ziel der Aufklärung der Bürger über Dinge von allgemeinem Belang auch in diesem Angebot des Reality-TV nicht aus den Augen verloren werden. So argumentiert etwa Udo Göttlich, dass die Unterhaltungsorientierung der Fernsehsender nicht zwangsläufig volksverdummend sein muss, sondern es eben dem segmentierten Publikum im Gegenteil eine Reintegration an die öffentliche Diskussion ermöglicht. Diese mit Nicole gesprochen sogenannte Public Connectedness wird klassischerweise mit fiktionalen Serien und Reihen erreicht. So sind es in Deutschland etwa der Tatort und die Lindenstraße, die die Dinge von allgemeinem Belang thematisieren und deutlich Positionen beziehen, etwa Hintergründe durch Spielhandlungen begreifbar machen. Und damit eben halt auch aktuelle Debatten um Migration, Armut oder Homosexualität anders beleuchten als klassisch informatorische Angebote. Diese Angebote des Reality-TV erreichen eine große Zuschauerzahl, die sich aus allen Segmenten zusammensetzt, sodass es hier eine entsprechende Wirkung geben könnte. Dabei verfolgen, wie Herbers zeigt, gerade die Produzenten dieser Angebote ein deutlich publizistisches Ziel und sehen sich als Inputgeber zu aktuellen gesellschaftlichen Debatten. Hierbei werden nicht nur gesellschaftliche Themen verhandelt, sondern auch gesellschaftliche Verfahrensweisen demonstriert und eingeübt. Durch die fiktionale Darstellung werden etwa Umgangsweisen aufgezeigt, prosoziales Verhalten vorgeführt und Meinungen deutlich gemacht, die der Zuschauer in seinem Alltag nachspielen kann. Besonders deutlich wird dies im Prozess des Policy Placement. Hier wird vor allem in fiktionalen Unterhaltungsangeboten in Kooperation zwischen politischen Akteuren und Unterhaltungsproduzenten eine bestimmte politische Message in den Handlungsverlauf eingebracht. So warb etwa Professor Dr. Brinkmann in der Schwarzwaldklinik deutlich für Organspende, was eine Steigerung der Organspendebereitschaft bei den Zuschauern nach sich zog, wie Gassmann, Forderer und Wirth 2003 in einer Studie darstellen. Diese positiven Effekte können aber auch als medialer Paternalismus ausgelegt werden oder gar als politisches Brainwashing deklariert werden, indem der Fernsehzuschauer ein bestimmtes, wünschenswertes Verhalten antrainiert bekommen soll oder eine bestimmte ideologische Position übernehmen soll. Dies wird besonders in amerikanischen Serien und Filmen deutlich, in denen etwa Positionen der amerikanischen Macht- und Militärpolitik auch entsprechend visuell dargestellt werden. So verfügen alle Truppengattungen des US-amerikanischen Militärs über Verbindungsbüros, indem man sich als Unterhaltungsproduzent echte Streitkräfte mieten kann, die dann entsprechend realistisch auftreten, um so auf fiktionaler Ebene reale Prozesse vorzubereiten, zu flankieren oder im Nachhinein zu rechtfertigen. In diesem Nexus von einer möglichen Aufklärung des Bürgers durch das Vorführen von Themen und Verhaltensweisen und einer möglichen Bevormundung des Konsumenten durch Prozesse des Policy Placement sind nun die Angebote des Reality TV zu sehen. Derlei gibt es viele, die unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche bearbeiten. Etwa die Liebe in den Stadien ihrer Anbahnung, siehe Bauhaus und Frau, oder in der Ehe, Franck der Wedding Planner. Im Bereich der Ernährung gibt es hier einiges. Im Bereich der Wirtschaft haben wir jetzt die Höhle der Löwen, in dem wir unser Start-up vorstellen und finanzieren können. Oder eben im Bereich des Wohnens, mit dem ich hier über ihn rede. Hier gibt es unterschiedliche Angebote. Es gibt Mieten, Kaufen, Wohnen, da gibt es die Wohnungssuche als Thema. Die Bauretter, wie gesagt, unterstützen den notgeratenen Häuslebauer. Und ab ins Beet, da wird die Gartengestaltung durchgeführt und in den sogenannten Makeover-Shows, über die ich jetzt mit Ihnen ein bisschen weiterreden möchte, wird schließlich gebaut, umgebaut, renoviert und umgestaltet. Betrachtet man diese gerade referierten verschiedenen Genres des Reality-TV in ihrer zeitlichen Entwicklung, dann fällt auf, dass der Themenkomplex des Wohnens und des Renovierens erst in jüngster Zeit die mediale Bühne. Dies hat ebenfalls Gründe, die in der Medienproduktionsstruktur, aber auch in gesellschaftlichen, politischen Kontexten dieser Sendung zu finden sind. Der amerikanische Kommunikationswissenschaftler John McMurray gibt hierzu Auskunft. Für ihn entstehen Makeover-Shows aus dem Zusammenspiel zweier Kontexte, die eine Sendung über das Umbauen und Neubauen von Wohnraum in der Gegenwart attraktiv machen. Er führt dies mit Blick auf den US-amerikanischen Fernsehmarkt aus, wobei diese Ergebnisse auch cum grano salis auf die deutsche Situation übertragen. Ausgangspunkt für seine Analysen sind für ihn die kulturellen und politischen Konsequenzen, die sich für die US-amerikanischen Bürger nach dem 11. September ergeben haben. Die Anschläge des 11. September hätten die USA in eine anhaltende politische Krise geführt, welche sich in einer sogenannten Culture of Fear im Sinne von David Altheidi niederschlägt. Auf die vermeintliche permanente Bedrohung von außen reagieren US-Bürger nach den Ausführungen von John McMurray mit der Besinnung auf sich selbst. Sie reisen weniger. Und sie erwerben immer mehr Grundstücke, bauen Häuser und kaufen Wohnungen, um der Krise zu entkommen. Daneben werden auch die Fähigkeiten zum Selbsterhalt wieder wichtig, wie sie sich im Extremfall in der Survivalist-Bewegung äußern, im Normalfall aber auch eher auf das selbstständige Instandhalten, Renovieren und Umbauen von Wohnraum beschränken. Diese Entwicklung folgt dabei der neoliberalen politischen Kultur der USA, welche die privaten, also auch ökonomischen Interessen des Einzelnen vor soziale Interessen stellen und Eigenverantwortlichkeit als Maxime der Durchsetzung dieser Interessen erhebt. Der eigenverantwortlich handelnde, private Interessen verfolgende Bürger wird hier zum normativ guten Bürger, der auf die Prozesse, die außerhalb seines direkten Zugriffsbereichs liegen, keinen Wert legt. Der Trend zur Individualisierung setzt sich also im sogenannten Cocooning fort, einer Maximierung der Selbstbezüglichkeit im eigenen Wohnraum. Diese Entwicklung trifft dabei auch den Nerv des US-amerikanischen hochkommerzialisierten Mediensystems, welche diesen Trend mit entsprechenden Makeover-Shows begleitet. Von McMurray als Wartime-TV bezeichnet, bieten diese Sendungen dem guten Bürger Anleitung zur Gestaltung des eigenen Wohnraums in den Zeiten der Krise und in den Zeiten des vermeintlichen Angriffs gegen die USA und zeigen ihm auf, dass genau diese Selbstbezüglichkeit in der aktuellen politischen Situation die korrekte Reaktion ist. Sollte dies aus bestimmten Gründen nicht möglich sein, stellen die Shows in ihrem Handlungsverlauf den Bürgern in der Krise immer auch neoliberale Agenten, die als professionelle Dekorateure und Handwerker auftreten, an die Seite, die Ihnen durch ein beratendes Handeln helfen, sich selbst zu helfen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass diese Makeover-Shows auch als Werbefläche für Baumärkte, Einrichtungshäuser und Dekoläden genutzt werden und das Policy Placement in der Sendung auch durch entsprechendes Product Placement, wie etwa in der permanenten Verwendung von IKEA-Möbeln, begleitet wird. Das Corporate Liberal Framework der US-amerikanischen Fernsehproduktion rechtfertigt diese Handlung allerdings als philanthropischen Akt. Durch das Aufzeigen der Mittel und Wege, ein guter Bürger in der Krise zu werden, werden die Fernsehsender eben zu guten Samaritern. Obwohl man es nicht von ihnen erwartet, helfen sie den Bedürftigen und zeigen, wie er eigenverantwortlich sein Leben in der Krise gestalten kann und muss, da dies schließlich gesellschaftlich wünschenswert ist. Die Möglichkeit der Emanzipation aus der Krise durch Selbstbezüglichkeit steht daher unter neoliberalen Vorzeichen und die Eigenverantwortlichkeit des Bürgers wird in Sendungen zu einer Anpassung an gegebenen Verhältnisse, welche durch die in der Sendung vorkommenden Handwerker und deren Dekorateure, in Wahrheit eben Agenten des Neoliberalismus, vorgeführt werden. Dies zeigt sich insbesondere in einem Subgenre der Makeover-Shows, den Hoarding-Shows, in denen sogenannte Sammler, teilweise auch Messies, aus ihren zugemüllten Häusern befreit werden und in ein gesellschaftlich akzeptables Dasein überführt werden. Dies zeigt sich eben im Bereich der deutschen Fernsehlandschaft eben nicht nur an den sogenannten Messi-Shows, sondern wie gesagt eben auch ein bisschen harmloser im Bereich des Trödeltrupp, also den professionellen Flohmarktbeschickern, die in Häuser hineingehen, eben die Keller dort leerräumen und sich dann eben auch so ein bisschen als neoliberale Samariter aufspielen. Der Umbau des eigenen Lebens beginnt also erstmal mit dem Ausmisten des Kellers. Ja, zumindest sagen das die Produzenten von Good Times TV, die hinter diesem Angebot hier stehen. Und wie der Schükrü, der Mitarbeiter des Trödeltrupps schon sagte, verkaufen ist immer auch eine Show. Und wenn wir schon mal eine gute Show machen, dann haben wir auch was verkauft. Und das ist eben vielleicht auch der Aufhänger, mit dem man in diese Hoarding-Narratives, in diese Hoarding-Shows, in diese Verkaufsshows dann eben halt auch hineingehen kann. Die greifen wieder an der Idee der Selbstbezüglichkeit, die sich eben aus den Makeover-Shows als Folge der US-amerikanischen politischen Prozesse ergeben, wieder an. Und diese Selbstbezüglichkeit und der Rückzug in den eigenen Wohnraum sind zwar ein wünschenswerter Zustand, jedoch bedarf es dies nur innerhalb von gewissen gesellschaftlich akzeptierten und zu vermittelnden Grenzen. Das sogenannte Hoarding, also ein psychopathologischer Zustand, in dem Individuen nahezu wahllos Gegenstände anhäufen, ist dahingegen kein wünschenswerter Zustand. Zwar sind die Ursachen für diesen psychopathologischen Prozess noch nicht hinlänglich geklärt, es scheint jedoch aus einer Mischung aus Risikominderung, Entscheidungsschwäche, Ego-Depletion und pathologischer Nostalgie zu sein, der auf körperlicher Seite von einer gewissen Antriebslosigkeit und allgemeiner Verwahrlosung begleitet wird. Durch die Definition als pathologischer Zustand, der zu behandeln ist und der auch behandelt werden kann, ergibt sich nun eine interessante Konstellation, die sich im Rahmen des Reality-TV gut ausnutzen lässt. Grundlegend ist hier die entsprechende Konstellation der Makeover-Shows zu erkennen. Ein Bürger sieht sich durch eine generelle Krise bedroht und versucht, diese durch Anhäufen von Gegenständen zu bekämpfen. Es ist dabei hochgradig eigennützig orientiert, die persönlich empfundene Krise wird allerdings durch eigenverantwortliches Handeln bekämpft. Allerdings ist dies nicht im Sinne des Neoliberalismus korrekt. Durch den Prozess des Hoarding und des Ansammelns werden Güter angehäuft, die der regulären Warenzirkulation entnommen werden. Der Kreislauf von Produktion und Konsum wird also unterbrochen. Es kommt zu einer Stagnation, die im Sinne der Progressionsorientierung des Neoliberalismus nicht wünschenswert ist. Verfolgen reguläre Makeover-Shows die Idee, dass durch das Investieren in das eigene Heim und dem damit verbundenen Konsum von Waren und Dienstleistungen ein persönlicher Fortschritt erzielt werden kann, der beliebig oft wiederholt werden kann, dann geschieht in den Hoarding-Shows genau das Gegenteil. Die ökonomische Stagnation, ausgedrückt im Schaffen eines Lagers, wird durch die persönliche Stagnation des Hoarders ausgedrückt, der vereinsamt zwischen seinen Dingen lebt. Das entgrenzte ökonomische Verhalten wird auch in dessen Statur deutlich. Der Hoarder ist meist massiv adipös, unbeweglich und ist damit kein frohes, pralles Leben, sondern eine Groteske im Sinne von Michail Bakhtin, der ebenso aussieht, weil er nicht anders kann. Er hat seine Wahl, so zu sein, wie er ist. Er hat keine Wahl, so zu sein, wie er ist, sondern er muss so sein, wie er ist, da er so zum Außen der neoliberalen Orientierung wird. Als solcher muss er aus seinem Zustand erlöst werden und rationalisiert werden. Das massenmedial vermittelte Narrativ der Rettung und der Auslösung und der Erlösung, der damit verbunden ist, geschieht mit Hilfe von immer gleichbleibenden Darstellungsmustern. Am Anfang erfolgt eine Darstellung des Hortus und seinen angehäuften Gegenständen. Diese werden im Sinne eines Spektakels von Baudrillard gleich wohl aufgeführt und aufgezeigt und eben halt auch in ihrem totalen Stillstand eben halt auch vorgeführt. Und dieser totale Stillstand wird dabei durch Spinnenweben, Staub und generelle Sedimentierungsprozesse angezeigt. Von Unkraut überwachsene Autos stehen hier neben Verkeiltem und Verkantetem. Dem Horder wird nun meist durch Freunde oder Verwandte ein Team der oben beschriebenen neoliberalen Agenten an die Seite gestellt, die ihn von seinem Leid erlösen sollen. Die Verwendung von plakativ-klinischen Begriffen wie krank und deren Utensilien wie Latexhandschuhe oder Mundschutz verstärken diese Argumentation. Genau wie der Arzt den Kranken wieder heilt, muss der neoliberale Agent dem Horder helfen. Seine Krankheit ist die Stagnation, die mit der Konfrontationstherapie behandelt wird. In einem Prozess des Shaming wird dem Horder die vermeintliche Nutzlosigkeit seines Verhaltens vorgeführt und die Masse der Dinge wird zum materialisierten Scham. Dass es für dieses Verhalten biografische Gründe gibt, wird zwar erwähnt, aber nur so weit verfolgt, wie es dem Spektakel dient. Geschichten und Erinnerungen an Vergangenes machen den Horder kurzfristig zum Nostalgiker, nur um später aufzuzeigen, dass die gut gemeinte Tätigkeit des Erinnerns der Kern des Übels war. Rückbesinnung widerspricht dem neoliberalen Gedanken, also muss dieser überwunden werden. Der zweite Schritt zur Heilung ist das Einüben von marktkonformem Verhalten, wie es sich hier im Trödeltrupp besonders darstellt. Der Horder muss zeigen, dass der vermeintlich unvernünftige Berg an Dingen rationalisiert werden kann. Indem er jeden emotionalen Zuspruch an die Dinge aufgibt und sie wegwirft, zeigt er erste Schritte der Progression. Die Fähigkeit zur Expulsion und der Aufgabe von unnützem Ballast wird dann erneut auf die Probe gestellt. Ist alles Wertlose weggeworfen, muss der Horder zeigen, dass er die neoliberale Warenzirkulation verinnerlicht hat. Er muss Dinge verkaufen. Dabei wird der emotionale Wert in einen ökonomischen Wert transformiert. Begleitet wird er dabei von Experten. Im Falle des Trödeltrupps ist es meist der türkische Flohmarkthändler Schüprül, der damit auch das kulturelle Stereotyp des orientalischen Händlers verfestigt. Ist dies gelungen, wird am Ende der Sendung die gelungene Rückkehr des Horders in den wünschenswerten gesellschaftlichen Zustand gefeiert, indem der durch den Verkauf erzielte Gewinn vor der Kamera gezählt wird. Makeover-Shows sind also im Sinne des eingangs referierten öffentlichkeitstheoretischen Zugangs schwierig zu bewerten, da sie hybride Angebote aus Information und Unterhaltung sind. Sie informieren und ermächtigen die Zuschauer dadurch, dass sie einen Lösungsweg für bestimmte Probleme aufzeigen und schaffen so einen individuellen wie gesellschaftlichen Mehrwert, indem die gesellschaftlichen Verfahrensweisen des vernünftigen Wohnens einstudiert werden. Kritisch ist zu sehen, dass diese Vorgaben ökonomischen Motiven folgen, welche die interne ökonomische Medienlogik bedienen und weniger auf publizistische Ziele abzielen. Die Message lautet Spektakel. Ich zeige Ihnen mal die Kontaktseite, die Sie haben es gerade im YouTube-Video gesehen. Wenn Sie da mitmachen wollen beim Trödeltrupp, dann können Sie sich melden unter einem entsprechenden Link. Und wenn man den mal anklickt, dann haben Sie hier das Kontaktformular von Good Times TV. Und wenn Sie mal hier ein bisschen runterscrollen, dann sehen Sie, dass hier ein bestimmter Typus von Menschen eben halt auch gesucht wird. Sie müssen eben nicht nur abgeben, was für Kinder Sie haben, Beruf, Schulabschluss, Ausbildung, Größe und Gewicht, Haarfarbe, Augenfarbe, welche Konfektionsgröße Sie haben, über welchen Dialekt Sie verfügen, über welche Nationalität Sie verfügen und generell, wie verfügbar Sie sind. Daneben müssen Sie eben halt noch angeben, was so Ihre Background-Story ist, also wie Sie den ganzen Zabaster eben halt auch anordnen können. Und Sie kriegen natürlich auch gleich im schönsten neoliberalen Sinne den Good Times Newsletter. Also es wird hier ein ganz bestimmter Typ von Personen attrahiert oder soll zumindest attrahiert werden, der eben in dieses massenmediale Spektakel hier hineinpassen kann. Menschen mit einer bestimmten Physiognomik werden bevorzugt ausgewählt, um an ihnen das Spektakel eben zu erzielen. Die positiv gemeinten Ziele des Ausgangs des Einzelnen aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit durch die Hilfe zur Selbsthilfe müssen dann vor einem neoliberalen Optimierungswahn zurückbleiben. Der Geholfene darf nicht so bleiben, wie er ist, sondern wird so gemacht, wie ihn die Gesellschaft vermeintlich gerne hätte. Verfällt er doch wieder in alte Muster, so wird er, im Sinne des Spektakels, darin auch vorgeführt. Segmente am Ende der Sendung zeigen, wie es dem Geholfenen nach Ablauf der Orientierungsmaßnahme und Optimierungsmaßnahme geht, nämlich meist nicht besser als vorher. Im Sinne der Verständigung über Dinge von allgemeinem Belang ist nun zu fragen, ob es hier eher um Emanzipation oder Manipulation geht. Auf der Inhaltsebene ist dies nicht eindeutig zu klären. Wichtig werden hier die Zuschauer und deren eigene Meinung sowie die Motive der Produzenten, die hier nicht abschließend geklärt werden können. Aber ein wichtiger Bestandteil der Frage nach dem Beitrag des Unterhaltungsfernsehens für die öffentliche Kommunikation und die daraus resultierende gesellschaftliche Integration ist. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.
Sie hörten Sommerfest zum Einzug in den ZF-Campus, Dr. Martin R. Herbers, Baukasten, Abreißen, Aufbauen, Dekorieren, Home Improvement und Makeover-Shows im deutschen Fernsehen, vom 12. September 2015.